In der kleinen, aber feinen und von uns sehr geschätzten Serie Mein Fahrrad ist krank sprechen wir einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig, denn dort ist sie Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und natürlich auch den großen Problemfällen, die am Werkstatttresen eines Fahrradgeschäftes so landen können.
Und in dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank sprechen wir mit Christiane über Kurbeln, über Alurahmen und mal wieder über Geräusche, denn davon können wir nicht genug bekommen und Christiane auch nicht. Wir sagen erstmal Hallo Christiane.
Hallo miteinander.
Fangen wir mal an mit dem Thema Kurbeln. Wir haben in unserer vergangenen Ausgabe mit dem Kollegen Klötzer darüber gesprochen, dass Shimano einen großen Rückruf für Rennradkurbeln gestartet hat. Genauer gesagt handelt es sich um Ultegra-Kurbeln und Dura-Ace-Kurbeln. Der Produktionsjahre 2012 bis 2019. Viele dieser, oder wahrscheinlich die meisten dieser damals produzierten Kurbeln, werden zurückgerufen. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind darauf gekommen, dass der Rückruf massiv ist. Also wir sprechen über sowohl über Kosten als auch über Stückzahlen, die da potenziell betroffen sind, von, kann man schon von Millionen sprechen?
Ja, sehr wahrscheinlich. Also mindestens Hunderttausende Betroffene, wahrscheinlich sogar Millionen in Deutschland.
Weiß man, genau, genau. Ach, in Deutschland, ja. Okay. Hm. Gut.
Ach so, ich habe jetzt mal so weltweit gesprochen.
Ja, aber weltweit auf jeden Fall.
In Deutschland wissen wir es nicht genau, aber es ist ziemlich groß. Aber das, was Shimano wohl macht, in Deutschland, auch in anderen Ländern, ist, dass sie Kunden und Kundinnen, die Fahrräder haben, an denen diese Kurbeln verbaut sind, zu den Fachhändlern schicken und den Fachhändlern es überlassen, einzuschätzen, ob diese Kurbeln von diesem Defekt, der auftreten kann, betroffen sind. Und jetzt würden wir von dir natürlich gern wissen.
Und auch einige Hörer, die uns zum Beispiel bei Steady geschrieben
richtig,
haben.
Richtig, das wurde auch nachgefragt, dass wir Christiane Lang fragen. Christiane,
stehen die Leute schon Schlange?
Stehen die Leute Schlange und wie erfreut seid ihr darüber, dass ihr dort jetzt noch quasi eine Funktionsprüfung machen dürft und auf Suche nach Rissen gehen könnt?
Also grundsätzlich finde ich es gut, wenn das eben so ordentlich mit Rückrufen umgegangen wird, wenn es da irgendwas gibt, was eben aufgetreten ist, und dann soll das eben gecheckt werden und im schlimmsten Fall ausgetauscht werden. Also ich finde das gut, dass das grundsätzlich mal gemacht wird. Bei uns stehen die Leute noch nicht Schlange, aber dafür, dass das erst seit dem 2. Oktober zurückgerufen wird, waren doch schon verdammt viele bei uns. Und ich hoffe, dass das stimmt, dass es nur Millionen sind. Also es betrifft, glaube ich, ziemlich viele Kurbeln tatsächlich. Also, und auch viele Mitarbeiter von mir fahren solche betroffenen Kurbeln. Und so, und jetzt ist das aber so ein etwas komischer Rückruf. Also der erste wirklich komische Shimano-Rückruf, den ich mitbekomme. Es gab ja auch schon vorher Rückrufaktionen mit Kurbeln auch von Shimano. Da war es so, dass betroffene Kurbeln anhand dieser Shimano-Artikelnummer.
Dieser Kennung, die da auf dem Kurbelarm draufsteht.
Anhand dieser Kennung dann eben erkannt werden musste und dann einfach getauscht werden konnte. Gegen eine, die nicht betroffen war vom Rückruf. Und dafür wurden die Händler eben auch ausgestattet, nicht nur mit den notwendigen Arbeitskosten, sondern eben auch mit den Kurbeln. Hier ist das aber komplett anders. Wir Händler werden ausgestattet kostenmäßig, soweit ich das verstanden habe zumindest. Es ist eben auch erst im Anrollen. Es gibt auch noch gar keine Kurbeln, falls wirklich was betroffen ist. Also total mega chaotisch. Es heißt, die seien auf dem Weg, also diese Kurbeln, ne, seien auf dem Weg nach Europa. Ich meine, dann sind sie immer noch nicht in Deutschland und schon lange nicht in Leipzig. Also keine Ahnung. Also wir kriegen erstmal Geld dafür, so wie ich das verstanden habe, dass wir prüfen, ob es, also wenn wir wissen, es handelt sich um eine eventuell betroffene Kurbel, dann prüfen wir durch Gehör und durch Augenmaß. Also wir müssen dann eben gucken und Spaltmaße überprüfen. Und wenn die Kurbel zum Beispiel einfach knarzt, ganz einfach, könnte man die austauschen, wenn dann in Europa, in Deutschland, in Leipzig endlich die Kurbeln sind, dann geht das schon. So, nehmen wir mal an, so eine Kurbel knarzt nicht und die Spaltmaße sind in Ordnung. Ne, wir prüfen das jetzt, kriegen Geld dafür, alles gut. Dann ist für den Kunden immer noch nicht alles gut, denn der Kunde hat jetzt diese verrückte Aufgabe, weiterhin zu beobachten, ob nicht ein Geräusch auftritt, er sich unsicher fühlt oder das Ganze nochmal in die Werkstatt bringt. Und dann prüfen wir dieselbe Kurbel nach 3 Monaten, also wenn die da in ihrem Rückruf nicht irgendwie nachdoktern, nochmal Und wenn dann wieder alles in Ordnung ist, prüfen wir vielleicht, weil der Kunde jetzt so verunsichert ist, die Woche drauf nochmal. Wir kriegen immer Geld dafür, kein Problem. Also, ne? Und das ist halt das Verrückte an dieser Rückrufaktion.
Ja, ich finde, dass ihr da jeweils Geld für bekommt. Das ist schon mal besser, als ich das im ersten Zuge verstanden habe.
Also wobei, ne, wir haben noch kein Geld bekommen,
genau.
Aber so habe ich es verstanden. Ja, das ist echt alles ein bisschen schwammig.
Und wir können auch sagen, wir haben es eben in der Küche zusammen festgestellt, dass wir es eigentlich gar nicht genau wissen. Ne?
Wie ich war mir bis dahin sicher. Also du hast mich,
Also ich habe es kann aber sein, dass bei mir, das, was ich gelesen habe, eher für den amerikanischen Markt galt, dass dort nur entlohnt wurde, wenn die Kurbel wirklich defekt war. Also dann wurde die eingeschickt.
Und es wird die Prüfung, also die Prüfung selbst wird entlohnt. Und die dauert auch. Also dafür muss man die Kurbel abnehmen, die Kettenblätter abschrauben, wenn man nicht gleich am Anfang schon knarzen, dann war es eine günstige Prüfung.
Also, das heißt, das Knarzen, das wäre jetzt so meine Frage, ist so das Indiz, dann ist es relativ klar.
Dann ist es klar, dann darf sie getauscht werden. Und dann folgt eben so eine Dokumentation, die man eben dann machen muss, um eine Tauschkurbel zu ergattern.
Ja, das ist, also ich finde, dass wenn das entlohnt wird, klingt das ja schon mal irgendwie besser für euch. Trotzdem hast du ja gesagt, es dauert seine Zeit. Dann bin ich mir nicht sicher, wann ich das letzte Mal von Wartezeiten in Werkstätten gelesen, gehört und sowas habe. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass ich in den letzten Monaten und Jahren nie davon gehört habe, dass eine Fahrradwerkstatt nur darauf wartet, dass noch mehr Menschen ihre Fahrräder dorthin bringen und dann dort was dran machen lassen. Also,
na gut, darauf kann jetzt Shimano natürlich keine Rücksicht nehmen.
Können die nicht. Aber wie sehr haut euch das in diese Abläufe rein?
Wird sich einspielen. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie da in diesem Rückruf nicht auch nachbessern. Weil eben dieses, wie viel tausendmal will man das denn dann prüfen? Wer entscheidet denn, ob die Prüfung jetzt endlich mal abgeschlossen ist und das eine Kurbel ist, die zwar in die zu prüfenden Kurbeln, aber eben nicht in die zu auszutauschenden Kurbeln gehört? Wer sagt das? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich kann mir eher vorstellen, dass irgendwann einfach sämtliche dieser Kurbeln einfach ausgetauscht werden. Das ist am Ende wahrscheinlich günstiger. So. Und dann haben nicht nur die Werkstätten was davon, die entlohnt werden, sondern dann haben eben auch die Endverbraucher was davon. Denn so ein Antrieb verschleißt ja eben auch. Und wenn man sowieso mal die Kette wechseln lassen wollte, aber das ging nicht, weil die Kettenblätter schon so ganz spitz geworden sind oder sowas. Naja, die meisten dieser Kurbeln werden natürlich anders gefahren. Aber wer weiß, ne, dann kann man das mit einem komplett neuen Antrieb zum Beispiel kombinieren.
Also es könnte auch für Kundinnen und Kunden eigentlich ganz gut ausgehen.
Ja, also so kann ich mir das am Ende nicht vorstellen, dass das jetzt am 2. Oktober begonnen hat und genauso weitergeht. Genau.
Du erwartest, dass die irgendwann alle getauscht werden eher?
Das schätze ich mal. Das andere ist unpragmatisch. Also.
Ja, ich habe einiges darüber gelesen und darüber gesprochen mit Leuten und der Eindruck, den ich immer hatte oder die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie ist es eigentlich zu beurteilen, dass Shimano da jetzt die Leute in den Werkstätten zu denen macht, die für Shimanos nicht ausreichende Konstruktionen oder nicht ausreichende Sorgfalt bei der Konstruktion, dass die das jetzt überprüfen sollen? Hast du eher so, oder wohin tendierst du? Sagst du eher, was kann ich dafür, was Shimano da gemacht hat, warum soll ich das jetzt prüfen? Oder sagst du eher, ja, finde ich ja nett, dass die mir das zutrauen, dass ich das genau einschätzen kann? Verstehst du, was ich meine?
Naja, Gott, da in diesem Bereich haben wir schon immer zusammengearbeitet. Also eben auch vorherige Rückrufe haben wir, ohne jetzt zu prüfen, ob das in Ordnung ist, also nicht knarzt zum Beispiel oder die Spaltmaße nicht oder kein Riss da ist. Jeder normale Mensch sieht, ob da ein Riss ist oder nicht. Und jeder normale Mensch kann messen, wenn er denn die richtigen Messwerkzeuge hat. Zum Beispiel gibt es ja, haben wir auch schon vorher mit Herstellern genau so zusammengearbeitet, auch mit Shimano, um eben Rückrufe abzuwickeln. Und ein Beispiel ist so eine ganz alte, weiß gar nicht, einfache Kurbel, FCMC12, glaube ich, wenn ich mich da jetzt irre, keine Ahnung. Die kriegte man eben, wenn man sie anforderte, im Voraus von Paul Lange geschickt, aus Stuttgart also geschickt. Und dann konnte man, wenn man so eine vorliegen hatte, austauschen und die alte einschicken. Und das war der Beweis dafür, dass man sie ausgetauscht hatte. Und dann bekam man da eben auch Arbeitswerte für gut geschrieben. Und so funktioniert das ja gut. Und sowas passiert immer wieder. Obwohl natürlich heute wahrscheinlich noch Kurbeln von diesen Rückrufkurbeln rumfahren, die nicht gebrochen sind, obwohl die bruchgefährdet waren und alles in Ordnung nie getauscht worden sind.
Eine Nachfrage habe ich noch, weil wir in der letzten Ausgabe hier darüber gesprochen haben und gesagt haben, das ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Rückruf. Würdest du das unterschreiben, weil eben so viele Leute betroffen sind? Oder sagst du, naja, wir haben in Werkstätten schon so oft und so viele Sachen auch rückgerufen?
Na, Shimano ist ja einfach ein Riesenausstatter von Fahrrädern. Also es gibt ja fast kein Fahrrad. Ich weiß gar nicht, wisst ihr Zahlen irgendwie? Ist doch mehr als 90% aller Fahrräder sind irgendwie Shimano ausgestattet.
Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Also mindestens 80 oder sowas.
Es kommt drauf an.
Ich meine jetzt mal durch alle Preiskategorien jetzt.
Und es kommt drauf an, welche Sparte, ne? Und welche Art Fahrrad du betrachtest.
Wenn ich das jetzt alles in einen Topf schmeißen würde, gibt es da irgendwie, habt ihr
eine
Idee?
Habe ich die Zahlen leider gerade nicht vorliegen.
gefühlt über 80%. Ja, genau.
Genau. Und das andere sind irgendwie Ausnahmen oder Sonder oder Liebhaber oder, ja.
Und jetzt freuen sich einige.
Ja, wir können die auch nennen, SRAM Campagnolo.
Ja, also so, im Mountainbike-Bereich wird SRAM schon ein bisschen mehr haben. Ne?
Ja, natürlich.
Ja, aber wenn nicht mehr als Shimano. Wenn ich jetzt wirklich alle
im Gesamtmarkt Fahrrad ist es garantiert.
Gut, also wir können es nochmal. Shimano ist ein großer Hersteller von Fahrradteilen.
Der größte.
Und entsprechend ist natürlich das auch ein riesenhafter Rückruf, natürlich. Ja. Und natürlich, wenn die jetzt alle auf einmal bei uns im Laden oder vorm Laden stehen, dann ist die Schlange, die geht dann aus Leipzig raus, glaube ich. Und besser als Corona-Zeiten, als in Corona-Zeiten, dann wäre auch ganz lustig, außer für den Letzten in der Schlange vielleicht, aber ja, werden wir irgendwie alle hinbekommen, glaube ich.
Also du bist da optimistisch.
Ja, natürlich. Und auch ohne größere Unfälle. Also das wird schon gut gehen.
Wir sehen, Christiane Lang zählt zu den Rückrufroutiniers.
Rückrufroutiniers.
Ja, das ist nicht der erste Rückruf, den sie erlebt. Ich möchte noch hinzufügen, Paul Lange ist der Importeur von Shimano, wie wir gelernt haben.
Shimano
habe ich gelernt in diesem Podcast.
Dank Lars.
Genau.
Danke Lars nochmal.
Danke Stelle. Lars.
Ja.
Okay, gut. Dann werden wir das weiter beobachten. Vielleicht kriegt man ja von dir nochmal so unterwegs so eine Wasserstandsmeldung.
Ja, wenn ich dann irgendwann hier kurz vorm Kollaps stehe. Und dann
würde mich schon mal interessieren, wie du es gesagt hast, wie es jetzt in den nächsten Monaten dann weitergeht.
Ja, klar,
tatsächlich.
Klar. Ja. Es sind ja wirklich viele. Also
ja zumal es aber ja Rennradkurbeln sind. Ne? Und dann werden wir wieder Rennrad, den Marktanteil von Rennrädern betrachten. Der ist ja nun auch gar nicht so groß. Ja? Der ist in unseren Herzen groß, Christian Bollert. Aber der ist am eigentlichen Markt ist ja gar nicht so groß. Und das Bike Department Ost ist jetzt auch nicht der einschlägige, schwerpunktmäßige Rennradhändler. Oder trete ich dir da jetzt zu nahe? Ihr habt ja auch viele andere Fahrräder.
Ja, wir haben auch viele andere Fahrräder.
Aber
ich kann mir sogar vorstellen, dass das an vielen Fahrern auch vorbeigeht. Also welche, die irgendwo, nicht bei uns, irgendwo ihr Fahrrad mal gekauft haben. Die wissen möglicherweise gar nicht, dass das so ausgestattet ist. Und es ist ja nicht so, dass Shimano jetzt alle anschreibt oder so, sondern es wird eben publik gemacht über Medien, Internet.
Podcast hören lohnt sich, sage ich auch an der Stelle wieder. Ne?
Und da muss man sich schon auch selber informieren, ob man irgendwie betroffen sein könnte oder so. Oder eben Podcast hören, du hast es ja vorhin gesagt. Aber es wird, ich schätze mal, in 20 Jahren wird es eben solche Räder geben, die dann mit 30 Jahre alten Kurbeln rumfahren und denen geht es immer noch gut.
Und hoffentlich ist ihnen nichts passiert, genau.
Ich denke nicht.
Über alte Rennräder können wir jetzt gleich ältere Rennräder können wir jetzt gleich im Anschluss sprechen. Mir ist eben nur noch eingefallen, es ist ja klar, dass wir das hier besprechen mussten, das Thema auch, weil es handelt sich ja um ein Geräusch, was da oft kommt. Ne? Die Kurbeln knarzen, also ist natürlich auch was für uns hier. Mhm. Jetzt kommen wir erstmal zum alten Rennrad.
Ach so, warte mal, ganz kurz noch. Das kann man sich, also wer jetzt wirklich interessiert ist, das wird, glaube ich, auch, also muss man mal auf YouTuben. Das Geräusch kann man sich anhören mit Video und auch so einem kleinen Zeichen. Wir haben sehr gelacht, wann man genau hinhören muss und dieses Knarzgeräusch.
Das Kurbelknarzgeräusch.
Das Kurbelknarzgeräusch jetzt direkt von Shimano.
Da würde ich doch sagen, das spielen wir hier an dieser Stelle im Podcast mal ein, einfach nur als Audio und verlinken dann das YouTube-Video.
Ja, das ist eine gute Idee.
Genau.
Das Geräusch kommt jetzt. Dies war also das Kurbelknarzgeräusch. das anzeigt, dass eine Shimano-Kurbel eventuell vor der Separierung ist. Wir haben aber neben diesem Geräusch auch noch zum Beispiel eine Mail von Ludger bekommen. Und Ludger ist jemand, der fährt ein Rennrad, was nicht aus den letzten Jahren kommt, was auch nicht aus dem Zeitraum der betroffenen Kurbeln kommt, sondern noch davor. Er schreibt: Liebes Antritt-Team, letztens habe ich mein Müsing-Rennrad Jahrgang 98, Modell Isalco Team Pro Dura Ace Aluram, zum Einstellen der Schaltung in die Werkstatt meines Vertrauens gebracht. Hat alles gut geklappt, allerdings sagte der Meister beim Abholen, ich sollte vorsichtig sein mit dem alten Schätzchen. Alu würde im Laufe der Zeit spröde, da könnte schon mal ein Rahmen brechen. Er deutete da so nebulös auf den Bereich Sitzrohrtretlager. Ich bin ein wenig verunsichert, ist da was dran oder wollte der Schelm möglicherweise nur, dass ich so allmählich anfange, mir seine neuen Räder im Schaufenster mal genauer anzusehen. Viele Grüße, Ludger. Was sagen wir, Ludger?
Zwinker, zwinker. Ja, da stehen bestimmt im Schaufenster so ein paar, oder? Schöne.
Bestimmt,
oder? Garantiert.
Ja. Ich glaube schon. Also.
Glaubst du, er war ein Schelm? Schelm habe ich lange nicht mehr gehört.
Schelm ist auch ein schönes Wort. Ja.
Also kann man Alurahmen spröde treten?
So wie die Hunden das Fleisch weich geritten haben auf ihrem Sattel oder ohne Sattel? Nein, das ist natürlich irgendwie, also das ist eine totale Mär. Was geht ist, oder jedes Material kann man hin und her biegen oder einmal so belasten, einmal so belasten. Und wie viele Lastwechsel eben so ein Material hinbekommt, liegt natürlich nicht nur am Material selber, sondern auch, ob es ein Rohr ist oder kein Rohr ist und wie das Rohr geformt ist. Und Ludger braucht sich keine Sorgen zu machen um sein altes Schätzchen. Ich habe schon ewig keinen gerissenen Alurahmen mehr gesehen. Und wenn ich mal einen gesehen habe, dann durch exzessive Gewalteinwirkung. Ich habe schon Alulenker brechen sehen, leider auch wirklich live. Ich habe gebrochene Alu-Sattelstützen gesehen, aber ein durch Lastwechsel übermüdeter Alurahmen ist mir eigentlich noch gar nicht untergekommen. Aber ja, natürlich muss man aufpassen, weil Alu reißt doofer, nämlich gefühlt so schnell kannst du gar nicht gucken, als Stahl. Und wenn da eben irgendwas ist und nicht in Ordnung ist, dann ist so ein Unfall mit einem gebrochenen Aluteil doofer als mit einem gebrochenen oder sich langsam verformenden, verbiegenden Stahlteil. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es altert nicht einfach durch Zeit. Doch auch, aber nicht so, dass man Angst haben muss, sondern eben durch Lastwechsel.
Den gebrochenen Alurahmen, den hätte ich dir noch nicht zeigen können. Ja, da warst du nur nicht da, als ich den mitgebracht habe.
Ich arbeite
aber
nicht 24 Stunden.
Genau.
Das ist einfach, oder ich war auf dem Weg.
Ich wollte mich schon beschweren. Aber das, woran ich mich so lose erinnere, möchte ich mal sagen, ist, dass Alu im Gegensatz, also Aluminium im Gegensatz zu Stahl, doch schon eine kürzere oder eine niedrigere Zahl an Lastwechseln aushält. So,
das, ne?
Also grundsätzlich ist das ja so vom Material so. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es in deiner Praxis so, dass du das nicht kennst, dass ein Rahmen quasi kaputt getreten wird. Es gibt ja auch diese Mär, gerade auch beim Stahlrahmen, dass der Stahlrahmen irgendwann weich getreten würde.
Ja. Auch total Quatsch, ja.
Ja.
Absoluter Quatsch. Ja. Aber das eben beim Alurahmen, was passieren kann, oder mit Alu was passieren kann, das wissen wir, mit den Alurahmen ist ja auch das austauschbare Schaltauge in die Welt gekommen, würde ich sagen, so ungefähr. Und als Sollbruchteil, damit man nicht den ganzen Rahmen wegschmeißen muss und erneuern muss, sondern eben das verbogene Schaltauge. Ein Fahrrad kann ja mal irgendwo anecken und dann eben auch mit dem Schaltwerk irgendwo hängen bleiben oder gegen und so weiter. Man kann das verbiegen und das kann man auch wieder richten. Dafür gibt es auch professionelle Richtwerkzeuge und das kann man auch mit Aluminium Schaltaugen machen, aber eben nur bedingt, also nicht sehr häufig. Und ein stark verbogenes Aluminiumteil sollte man auch, es knackt meistens beim Zurückziehen dann. Ja.
Das heißt, das, was wir Ludger sagen können, das mit dem Spröde ist Quatsch.
Absoluter Quatsch.
Aber irgendwann kann es natürlich brechen, aber nicht durch Versprödung
genau.
Wegen Bärenkräften, die da eingeleitet wurden.
Genau, das nicht.
Und auch nicht wegen, ich sag jetzt mal, doofen Umwelteinflüssen, er fährt damit die ganze Zeit durch die Nordsee oder so.
Also Aluminium oxidiert ja auch. Aluminium ist aber...
Es kann blühen.
Ja, blühen, also so schön weiß. Ich hätte Chemie studieren sollen, bevor ich hierher komme. Aber ich habe mal gehört, das gibt eine ganz gute Oxidation. Also diese Oxidationsschicht sorgt dann dafür, dass Aluminium nicht weiter oxidiert. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Aber natürlich weiß man dann, wenn das blüht, dieses Aluminiumteil hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und mit Jahren ja meistens auch ein paar Lastwechsel. Und entsprechend hätte ich dann tatsächlich mehr Bedenken. Und da, wo geblüht ist, ist weniger Material vom Alu. Also ein Teil vom Alu hat ja mitgeblüht. Es ist irgendwie dünnwandiger geworden. Und wenn ich dann noch bedenke, dass so ein Bruch, so ein Alubruch echt zu den blödesten Verletzungen geführt hat, würde ich sagen, dann ist es doch, Gott, das Geld ist leicht investiert, das Aluteil zu tauschen. Aber wie gesagt, bei Rahmen, also jetzt bis auf den ich nicht gesehen habe, was ist denn da passiert eigentlich?
Sollen wir das jetzt hier einbauen?
Willst du?
Können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ich befinde mich noch in der Phase, in der ich untersuche, wie gut sich das reparieren lässt. Denn es gibt Menschen, die sagen, ich kann das reparieren. Und ich habe eigentlich vor, das weiter zu beobachten und dann nochmal irgendwie in diesem Podcast zu thematisieren.
Ja, würde mich auch interessieren.
Es handelt sich um einen Alurahmen mit zwei Rissen.
Mhm.
Genau.
Einem Hin- und einem Herriss. Quatsch, Soße.
Zum Beispiel, wir werden das hier weiter thematisieren. Aber genau, Ludger, du hast das Ding nicht spröde getreten, aber irgendwann kann es knack machen. Das können wir ihm eigentlich sagen, oder?
Ja, aber wirklich, also ich habe viele wirklich Jahrzehnte alte Alurahmen jetzt gesehen. Sie machen genauso einen guten oder schlechten Eindruck wie ähnlich alte Stahlrahmen.
Dann kommen wir vielleicht nochmal zu einer Frage, die Andreas uns geschickt hat, der nämlich auch das Geräusch Spezial gehört hat und der Meinung war, das war aus seiner Sicht besonders gut, aber er hätte auch gerne beim Mitraten quasi noch zusätzliche Infos gehabt. Also zum Beispiel, kommt es von vorne oder von hinten, tritt es synchron mit der Trittfrequenz auf oder der Laufradumdrehung, im Stehen oder im Sitzen, unabhängig vom eingelegten Gang, durch Wiegetritt oder leichtes Anziehen der Bremse. Also kurzum, da gibt es noch ganz, ganz viele Faktoren, die wir, ja stimmt, sinnvollerweise oder vielleicht nicht sinnvollerweise weggelassen haben. Und wenn er sich aber damit beschäftigt und das nicht so ganz genau weiß, wo es herkommt, dann kann er nicht mitraten, dann ist er mit seinem Latein am Ende. Und deswegen sollen wir mal besprechen, wie man systematisch vielleicht die Ursache eines Geräusches identifizieren kann.
Der Zufall will es, dass sowohl du, Christian, als auch Andreas jetzt die Möglichkeit haben, durch ein neues Geräusch genau zu erkennen.
Eine Fortsetzung.
Es ist eine Fortsetzung.
Wie eine Retourkutsche nennt man es.
Eine Retourkutsche, genau. Denn es gibt Teilnehmerinnen des Geräusches Spezial, die zwar kurz danach gesagt haben, sowas mache ich nie wieder, die aber plötzlich ein eigenes Geräusch mitbringen. Christiane Lang hat ein eigenes Geräusch mitgebracht. Ich habe es schon gehört, es ist ziemlich gut. Und ich würde sagen, für Andreas können wir jetzt vielleicht noch ungefähr das so eingrenzen, wie er das wollte.
Ich würde sogar sagen, in dem Fall braucht man keine Eingrenzung, das kann man sich erschließen. Glaube ich. Aber ich höre es mir ja jetzt auch nochmal an und dann können wir...
Wir können ja dann eingrenzen.
Okay, alles klar, Andreas. Wir vertrauen dir, dass du das auch ohne die geforderten Daten einordnen kannst.
Ich glaube, die Daten werden mit dem Geräusch mitgeliefert.
Okay, und Christian, du hast jetzt auch die Aufgabe, quasi als Andreas in diesem Podcast sprechender Partner hier mitzuraten und zu sagen, was das sein könnte.
Dann möchte ich mich jetzt schon bei Andreas entschuldigen, weil ich wahrscheinlich gar keine Ahnung habe. Aber ja, ich bin gespannt.
Wo kommt denn hier das Geräusch eigentlich raus? Hier oben?
Unten.
Okay.
Oder? Nee.
Hallo?
Oben.
Entschuldigung.
Unten spricht man rein. Also wir reden hier von Telefonen übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer.
Okay, also ich spiele ab, ja? Mhm. Ist das überhaupt die richtige? Nee, natürlich nicht. Es geht los.
Klingt schon mal super. Also die erste Assoziation ist Hühnerfarm, muss ich sagen, aber hat damit wahrscheinlich nichts zu tun, würde ich jetzt. Ich denke, es sind keine Tiere zu Schaden gekommen bei dieser Aufnahme.
Ein guter Hinweis, das hätte ich nicht mitbringen dürfen. Nee.
Ja. Oh. Gerolf?
Ich finde es lustig, weil ich habe auch, ich hab's in der Werkstatt gehört und ich dachte auch sofort, hey, das sind doch Christianes. Moment, die hat Hühner und das sind keine Hühner, das klingt wie Gänse.
Das sind Gänse, ja.
Hat Christiane Gänse? Nee, hat sie auch nicht. Darf ich mitraten? Ich weiß ja auch eigentlich noch nicht, was ist. Ich hatte es nur vorher mal gehört.
Du hast es schon mal gehört, ja.
Darf ich eine Vermutung äußern? Hast du schon eine, Christian?
Ich meine, der Anfang ist am besten.
Ich habe eine Vermutung, ja. Aber ich halte mich noch zu. Spiel's nochmal ein für Christian.
Ja, ich habe auch eine Vermutung. Also ich denke, es hat irgendwas mit Speichen zu tun, aber vielleicht liege ich auch völlig falsch. Bitte nochmal.
Das ist ein großartiges Geräusch.
Ja, finde ich auch. Ja, vielen Dank an den Kunden. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Den hätte ich natürlich gerne namentlich genannt. Aber also vielen Dank, dass du sie mir das bereitgestellt haben.
Ach, das hat dir jemand geschickt?
Nein, nicht geschickt. Also, dass ich das aufnehmen durfte. Ich habe gesagt, okay, ja. das brauche ich unbedingt fürs Radio. Das ist ja so irre. Dann mache ich es weg. Sehr ja, gut. Dann mache ich es weg. Ja. Wirklich, verspreche es. Aber bitte einmal aufnehmen, ja. Und dann habe ich ganz total fahrig hier auf meinem Telefon irgend so eine Aufnahmefunktion gesucht.
Hat ja geklappt.
Das hat geklappt. Warum speichen?
Ja, irgendwie dieses Gänse-Hühner-mäßige und also man hört ja das Rad, wie es läuft.
Was
irgendwie.
Hört man denn da genau?
Ja, also vielleicht, denn die andere Assoziation war irgendwie Bremse, die schleift oder so, aber es kann auch irgendwie nicht.
Aber was hört man, was man noch, was das Geräusch, was man irgendwie kennt aus dem Fahrrad, was ist denn das?
Genau, man hört einen Freilauf.
Ja.
Und was man nämlich hört,
genau.
Also ich weiß es nicht bisher, ja, aber ich hab's jetzt auf. Hier noch zweimal gehört. So, man hört, also wird erst gekurbelt und dann hört man den Freilauf. Und dann kommt das immer und dieses Geräusch, dieses Gänsegeräusch hat zwei Phasen. Ne? Es hat diese Laute und dann, also wo es laut wird, wo es da ist weniger, und dann wo es weniger wird. Mhm. Und vor allen Dingen wird es auch langsamer.
Genau.
Also das heißt, dann noch langsamer. Es kommt bei jeder Drehung des Rades, kommt es einmal oder zweimal. Auf jeden Fall, die Drehung des Rades nimmt ab, die Drehgeschwindigkeit.
Ganz heiß.
So. Und deswegen habe ich mir, als erstes habe ich gedacht, Dichtung. Und dann habe ich gedacht, nee, muss nicht sein. Also irgendwas an der Narbe, wobei der Freilauf auch so laut war, es war vielleicht an der Narbe. Es könnte vielleicht auch was, irgendwie Felgeschlauch quillt raus, irgendwie. Also es ist, auf jeden Fall hängt das mit der Umdrehung des Rades zusammen.
Ja.
Ja, das habe ich auch gedacht. Aber halt...
Ist eine Dichtung.
Ist so ein Gummistöbdichtung, meistens auf der linken Seite von der Hinterradnarbe. Ach so, das war die Auflösung jetzt, ne?
Ja, hast du jetzt verraten, aber ich kann gar nicht.
Ist eine ganz einfache Gummidichtung, die auch natürlich die Narbe ästhetisch schön abschließen soll nach links. Nicht auf der Freilaufseite, sondern eben links auf der Nicht-Antriebsseite.
Ja. Und die war porös
die
oder
war
kaputt.
Nicht porös, die hat sich eben, die läuft normalerweise nicht mit oder quietscht nicht und die bewegte sich, wurde halt ab und zu mitgenommen und eben wieder nicht und dadurch hat die gequietscht.
Eigentlich auch ein ganz gutes Warnsignal für die Stadt.
Ich habe zwei Fragen mindestens. Also das erste, was war es für eine Narbe?
Puh, ich glaube es war irgendeine Shimano-Narbe von 1900.
Und ist der Kunde wirklich so rumgefahren, längere Zeit? War das so laut, wie wir das jetzt gehört haben? Also war das bei jeder Umdrehung?
Das war extrem laut und er war total erschrocken und hat gedacht, er darf mit seinem Fahrrad nicht mehr fahren. Und
platzt gleich
und
so
gleich,
gefühlt.
Genau, okay. Er tut seinem Fahrrad aber nichts an. Also er hatte auch irgendwie ein Schuldgefühl und wollte unbedingt, dass wir das jetzt fixen. Ich hätte ihm, glaube ich, auch sagen können,
du brauchst ein neues
Sie
Fahrrad.
Brauchst ein neues Fahrrad. Ich glaube, er war so weit. Ja, so war es.
Okay, also ist er nicht lang so rumgefahren, weil das hält es ja nicht aus.
Das habe ich jetzt nicht gefragt.
Ja, nee, okay.
Das hältst du nicht aus. Aber es war wirklich extrem laut. Und ich dachte auch, das ist ja krass. Das ist ja, ich meine, ich kenne das Geräusch. Ich habe ja gesehen, was er machte. Also diese ganzen Eckdaten, die der Andreas sich gewünscht hat, die habe ich natürlich gehabt. Insofern war ich auch im Vorteil. Ich kenne das Geräusch auch von eben diesen Gummidichtungen. Bei Woom-Kinderrädern ist mir das jetzt wieder häufiger aufgefallen, dieses Geräusch. Die haben auch so eine Gummidichtung hinten am Hinterrad.
Da müssen wir jetzt noch auflösen, der Serviceteil, wenn man dieses böse Geräusch am eigenen Fahrrad erlebt, was man dann macht. Was ist der Kunstgriff, um das wegzubekommen?
Na, die Flasche Ballistol mit der Kanüle drauf. Also ein kleiner Spritzer, aber seid vorsichtig, das ist ja die Bremsseite. Und falls da schon Scheibenbremsen verbaut sind, Achtung, Achtung, da sollte kein Öl dran kommen.
Und zwar gar keins.
Besser gar keins.
Besser gar keins.
Wunderbar.
Außer in die Leitung. Je nachdem, ob ich, ihr wisst schon.
Das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann hoffe ich, dass Andreas hier ordentlich mitraten konnte und dass ich über das Freilaufgeräusch erschließen konnte, dass es sich um die Hinterradnarbe handelt, von der das Geräusch ausgeht. Und wir sind fast durch mit unserer heutigen Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank. Wir wollen noch eins kurz richtigstellen. Andreas hat den Eindruck beim Hören dieses Podcasts und ich glaube auch dieser Serie, dass hier eine Abneigung gegen Hochdruckreiniger bestünde beim Personal. Ist dem so?
Sollen wir jetzt eine Abstimmung machen? Also nee, ich habe gar keine Abneigung gegen Hochdruckreiniger. Man muss halt wissen, wie man den einsetzt. Und ich sehe immer wieder, dass der falsch eingesetzt wird, jeden Tag in der Werkstatt. Und das finde ich schade fürs Material und so. Aber wenn man, ich mache meine Fahrräder auch so sauber.
Und was ist die eine Regel, die man eigentlich beachten muss dabei? Also was der richtige Einsatz ist?
Nicht auf die Lager und auch den Lagern Wartungsintervalle zukommen lassen, das heißt fetten.
Und dann ist alles okay, auch mit dem Hochdruckreiniger. Christian?
Was sind die Lager?
Die Lager sind das Tretlager, sind das Vorderradlager, das Hinterradlager und das Steuerkopflager.
Hätten wir das auch mal geklärt.
Genau.
Ich bin auch ein Freund des Hochdruckreinigers, vor allen Dingen für mein Stadtrad, muss ich sagen. Da finde ich es irgendwie völlig legitim. Ja, aber ich versuche auch, die Lager nicht zu treffen.
Und ich bin auch ein Freund des Hochdruckreinigers und eigentlich sogar heute noch mehr als gestern.
Ja.
Denn ich bin gestern nach einer durchaus schlammigen Ausfahrt zum Hochdruckreiniger gefahren mit einem Freund und wir haben zum ersten Mal Aktivschaum angewählt.
Habe ich auch schon mal gemacht.
Und das ist Wahnsinn, das Zeug. Also das ist
da,
wirklich...
Da wäre ich natürlich skeptisch. Also natürlich ist das Wahnsinn. Natürlich,
ja.
Aber stand da Bio drauf?
Nee, das nicht. Aber das war in so einer Box.
Ja, Box. Und dann wird das abgesammelt unten. Und
genau.
Wisst ihr genau,
auf
wo das hingeflossen
Fall
ist?
Nach unten.
Ja, und das wird natürlich auch irgendwo gesammelt und irgendwo entsorgt. Und aber wo? Natürlich nicht in unserem Grundwasser, ist schon klar. Aber irgendwo muss das sauber gemacht werden. Und also ich finde, dann lieber ein echter, ehrlicher Hochdruckreiniger mit Druck.
Der kam danach.
Ja,
Der kam danach.
Und dann auch auf die Wiese, Andreas. Also ich meine, dann den Dreck, den ich mit dem Fahrrad eingesammelt habe. Ich habe eigentlich auch keinen, ganz genau genommen habe ich auch keinen eigenen Garten. Aber den Garten, in dem ich irgendwie wohne und sehr gerne. Aber ich habe den halt nicht.
Na, er gehört dir nicht.
Es ist halt, naja.
Also, auf Zeit.
Den ich auch dreckig machen kann. Sogar mit dem Dreck, den ich an meinen Fahrrädern so mit mir rumschleppe. Dem Garten hat das immer gut getan. Ich allerdings tatsächlich ohne Spülmittel, ohne Aktivschaum, nur mit Wasserdruck und lasse die Lagerstellen aus. Zumindest lasse sie eher aus. Ne? Und warte natürlich mein Rad auch regelmäßig.
Und so machen das hoffentlich auch alle anderen, die diesem Podcast folgen oder auch die an ihm beteiligt sind. Wir sagen danke, Christiane, dass du auch dieses Mal zu uns gekommen bist und uns aufgeklärt hast über einige Krankheiten, die Fahrräder so haben können.
Oder das System.
Und ich danke dir auch als Rückrufroutinierin oder so.
Rückrufroutinier.
Ja. Tante.
Tante.
Au revoir.
Ciao, ciao.
Schönen Tag.